SWR 2 Tandem.
Auf unserem roten Klappstuhl, mit dem wir regelmäßig im Sendegebiet touren, um Geschichten von Nachwuchsautorinnen und Autoren vorzulesen, saß dieses Mal die Schauspielschülerin Jessica Kuhner, die an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart studiert. Sie las eine Geschichte von Franziska Walter und die stellt sich nun selbst vor.
Ja, hallo, mein Name ist Franziska Walter und ich bin die Autorin der Geschichte »Ich fresse, was du Heimat nennst«. Geboren wurde ich 1983 in der Nähe von Dresden und habe dann mit 12 Jahren angefangen zu schreiben. Erstmal habe ich so Gedichte geschrieben und dann irgendwann waren es dann eben Kurzgeschichten. Und eine davon habe ich dann nach Hildesheim geschickt und mich da für den Studiengang Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus beworben und wurde auch angenommen und habe auch da studiert. Ja, und im Rahmen dieses Studiums war ich eben dann ein Semester lang in Warschau. Und aus diesen Erfahrungen heraus ist halt die Geschichte entstanden. Ich wollte halt unbedingt in eine osteuropäische Stadt. Ja, wahrscheinlich, weil mich, also die Kultur interessiert mich und auch die Mentalität. Aber ich finde halt auch die Sprachen sehr, sehr schön. Also ich finde auch Polnisch eine wirklich schöne Sprache. Aber so von der eigenen Sprache weg zu sein, fand ich schon schwierig für mich. Genauso wie in Polen eben oder speziell in Warschau sehr auf die eigene Identität zurückgeworfen zu werden. Also ich glaube, dass das, was ich da daran merkwürdig fand, das fand halt eher so in meinem Kopf statt. Es ist halt eine sehr spezielle Verbindung, die ich zu Warschau habe. Es ist eine Art Hassliebe. Als ich letztes Jahr dahin gefahren bin, habe ich mich gefühlt, als hätte ich gleich irgendwie ein Date. Und dann, weiß ich nicht, hat das, glaube ich, so 10 Minuten gedauert und ich fand Warschau unheimlich anstrengend. Und das ist halt oft so. Und wenn ich dann wieder wegfahre, bin ich sehr traurig und vermisse auch dann die Stadt. Und auf meinem Tisch hier stehen auch gerade Tulpen. Seit ich in Polen gewesen bin, kaufe ich gerne Tulpen, weil ich das sehr mit Polen verbinde, weil es da überall Tulpen gab auf der Straße. Konnte man die halt so bei alten Omis kaufen oder so.
Für die Lesung von Franziska Walters Geschichte stand der Rote Klappstuhl in Worms. Und zwar im Jüdischen Museum und in der Raschi-Nische bei der Synagoge.
Du zogst mich an Wortfetzen vorbei. Sie schossen aus den Mündern der Leute und zischten umher wie Pfeile. Es hätte eine schöne Bewegung sein können. Du zogst mich durch die Straßen. Ihre Namen kanntest du auswendig, sie rollten aus deinem Mund, als wäre es nicht das erste Mal gewesen. Ich glaube, sie saßen unter deiner Zunge und drängten hervor, wenn jemand nach ihnen verlangte. Ich mag die Art, wie du gehst. Es sieht aus, als hättest du Zeit, sagte ich. Ich verstehe nicht, dass du geantwortet und nahmst gleich 2 Stufen auf einmal.
Deine Mundwinkel klebten beim Sprechen zusammen. Besser können Geschichten nicht erzählt werden, dachte ich. Als du mir deine Welt erklärt hast, fühlte sie sich an wie meine eigene. Ich versuchte, alle Klänge und Bilder der Stadt in mir zu behalten. Ein alter Mann spulte Töne aus einem Leierkasten, bis sie auf den Gehwegen zappelten und schließlich in die Ritzen eines Schachtdeckels flossen. 2 Pferde stampften ihre Ungeduld mit den Vorderhufen in die Pflastersteine vor dem Schlosstor. Dahinter hatten die besten Zauberer des Landes ihre Illusionen auf jede einzelne Mauer gestrichen. Die nächste blickte wie jeden Tag über den Fluss und hielt ihn mit ihrem Schwert auf Abstand. Einige Kinder wagten es, um sie herumzutollen und auf ihren schuppigen Schwanz zu klettern. Dabei jauchzten sie vor Freude, bis die erhobene Stimme ihrer Mutter sie auseinandertrieb.
Die hochhackigen Schritte der Frau schallten durch die Gässchen der Altstadt. Erst als sie verstummt waren, bemerkte ich den bitteren Geruch, den der Wind vom Fluss zu uns hinauftrug. Ich sagte, dort, wo ich herkomme, ist es leise und sauber. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und du hast geantwortet, wie in einem Museum.
Im Museum waren die Luft und die Straße nicht dreckig, die Stimme nicht zu laut und samtig statt kratzig. Du sagtest, wenn du dahin zurückkehrst, werde ich aus deinem Kopf völlig verschwunden sein. Meine Hand rutschte aus deiner und du zogst mich nur noch am kleinen Finger hinter dir her.
Ich hätte gern ein Aufnahmegerät gehabt, als ich dich noch hatte. Das Rattern des Bandes hätten wir einfach überhört. Dann könnte ich mich jetzt an den Klang deiner Stimme erinnern. Wir lagen im geborgten Bett in meinem fremden Land. Mit dem Zeigefinger wanderte ich an den Konturen deiner Kieferknochen entlang, als könnte ich mir dein Gesicht so besser einprägen. Lange betrachtete ich es und dachte, es würde ein Du bleiben, bis es sich in seine einzelnen Teile auflöste.
Jetzt habe ich dein Gesicht längst vergessen. Ich drücke die Aufnahmetaste. Die Lautsprecher rauschen. So klingt die Stille wirklich. Mit meinen Worten kann ich sie in der Mitte zerteilen. Neben mir hast du gelegen im geborgten Bett, sage ich.
Das Band läuft meinen Worten hinterher. Nun kann ich sie überspringen oder viele Male hören, immer wieder, wenn ich es will. Neben mir hast du gelegen im geborgten Bett und schön ausgesehen.
Wenn ich dich erwartete, schob ich einen Holzhocker unter das Fensterbrett und kletterte hinauf bis zum Schwindel. Gegenüber auf dem Balkon rauchte eine Frau. Sie schaute nicht zu mir hinüber. Wäre ich in die Tiefe gefallen, hätte sie es nicht bemerkt. Unten auf dem Asphalt wuselten die Leute umher wie ein Insektenvolk. Ich beugte mich aus dem Fenster und versuchte, dich zu entdecken. Dann erkannte ich deinen Gang, der auf gepflasterten Wegen um die einzige Grünfläche vor dem Haus herumführte. Von oben sah dein Gesicht ernst aus. Ich zählte die Stockwerke, in denen der Fahrstuhl hielt, bevor ich mich im geborgten Bett in deine Schultern krallte.
Überall hatte ich meine Nägel und Zähne in deine Haut geschlagen. Deine Pupillen weiteten sich, grünes Auge um Auge. Der Schmerz war kein schlechter und er gehörte uns beiden. Ich biss in deinen Nacken und wäre beinahe an deinem Nabel festgewachsen. Die Stadt, das Monstrum, schlief noch vor mir ein und ich lag neben dir wie ein angefahrenes Reh. Ich werde dich mit meiner Sprache füttern, bis deine Zunge sie in deinem Mund tanzen lässt, hast du gemeint.
Es wurde so mühsam wie die Aufzucht eines Vögelchens. Den Mund hast du mir mit der flachen Hand zugehalten. Tapfer schluckte ich die Laute und Silben, bis sie durch meinen Körper rollten. Am liebsten hätte ich dir die Hand abgebissen, denn ich war so satt von deiner Sprache. Ein letztes Zischen brachte ich nicht herunter. Ich spuckte es aus und es landete vor dir auf dem Küchentisch. Du sagtest gar nichts und schautest zu, wie ich das Zischen mit meinen Händen von der Tischdecke fegte. Ein paar Tropfen blieben an ihr kleben. Ich betrachtete sie jeden Tag, wenn ich auf dem Holzhocker in der Küche saß und laut in der fremden Sprache bis 10 zählte. Etwas kann lange bestehen bleiben, dachte ich, auch wenn es kaum einer sehen will.
Der Turm ist der höchste Punkt der Stadt, spreche ich auf das Band. Man kann sich gar nicht verlaufen. Ich drücke die Stopptaste, bis es klackt. Ich spule zurück, hole Atem, spreche erneut. Nur weil etwas kaum einer sehen will, wird es nicht mehr oder weniger wahr.
Den Turm sah ich zuerst, weil die Stadt ihn mir wie eine große Errungenschaft entgegenstreckte. Ich ging einige Male um ihn herum und suchte seinen Eingang vergebens. Das Erste, was du mir sagtest, war, in dieser Stadt kann man sich gar nicht verlaufen. Sollte ich mich im fremden Straßennetz verlieren, könnte ich einfach den Turm suchen und ihm entgegengehen.
Doch manchmal war der Turm so nah, dass ich das Ende seiner Spitze in den Wolken verlor und ich nicht wusste, wo er endete. Dann war er wieder so fern, dass ich ihn kaum erkennen konnte. Durch welche Straßen ich gegangen war, wusste ich nicht mehr. Da warst immer du gewesen und hattest sie für mich ausgesucht. Ihre Namen kanntest du auswendig und wusstest, nach welchen berühmten Persönlichkeiten sie benannt waren. Ich versuchte, mich an die vielen Geschichten zu erinnern, doch sie baumelten nur noch als lose Fetzen in meiner Erinnerung. Zum ersten Mal dachte ich, wenn ich in das Museum zurückkehre, wirst du aus meinem Kopf völlig verschwunden sein.
Kreuz und quer waren wir durch die Stadt gelaufen. Dann wirkt sie nicht mehr so groß, hast du gesagt. Mir tat der Kopf weh. Ich sagte, bleiben wir stehen. Ich will mir merken, wie es klingt, wenn die Leute mit den Zungen gegen ihre Vorderzähne stoßen.
Wir liefen an Häuserzeilen vorbei. Die Fenster standen eng beieinander und in ihnen brannte orangefarbenes Licht. Ich stellte mir vor, wie die Leute hinter diesen Fenstern gemeinsam kochten, aßen und tranken. In ihren Zimmern roch es nach Heimat. Aus einem Spalt flatterte ein Lachen zu mir herüber, aber als es sich auf mein linkes Ohr setzen wollte, brach eine Sirene in die Nacht hinein. Das Lachen stob davon und kehrte nicht zurück.
Du zogst mich durch eine Menschentraube. Eine Frau blieb plötzlich vor uns stehen. Ihre Hände formten eine Schale. Du sagtest, die ist besoffen und schubst sie beiseite. Ich nickte nur und hing an deiner Hand wie ein Kind. Die Frau wurde kleiner und kleiner, bis die Stadt uns wieder am Turm ausspuckte. Dort wirbelte der lila Himmel schmutzigen Schnee auf uns herunter. Die Schneeflocken trieben auf mich zu und der Wind spickte Nadeln in mein Gesicht. Ein Fremder kam zu uns. Seine Zunge stieß beim Sprechen gegen die Vorderzähne. Die Zitschs zischten und die Riss rollten. Du legtest Küsse auf mein Haar und flüstertest in mein Ohr, der Fremde findet mein Mädchen so schön, dass er am liebsten mit ihr in die Tiefe springen möchte. Das Band rattert, raschelt und bleibt stehen. Ich öffne die Klappe des Kassettendecks. Nur noch eine knetrige Schlaufe schlängelt sich durch die Bahnen des Aufnahmegeräts. Mit spitzen Fingern nehme ich die Kassette heraus, stecke meinen Zeigefinger in die gezackte Öffnung und drehe sie langsam im Kreis. Nach dem Klicken der Abspieltaste leiert meine Stimme ein fremdes Ich herunter. Einmal hast du mich in den Turm geführt. Meine Schritte schallten deine in der riesigen Eingangshalle hinterher. Im Fahrstuhl stand eine Frau. Sie drückte auf einen Knopf und wir fuhren in das höchste Stockwerk hinauf. Dort hing eine alte Karte, in der einzelne Stadtteile mit roter Farbe umrandet waren. Du weißt, was dort passiert ist, hast du gefragt. Ich nickte. Deine Hand wischte über die Aussicht, als hättest du sagen wollen, das alles. Danach standen wir schweigend neben der Frau im Fahrstuhl. Sie drückte erneut auf einen Knopf und wir fuhren ins Erdgeschoss. Wir haben auf einer Bank neben dem Turm gegessen. Da wäre auch eine rote Linie, hast du gesagt, und vor meinen Fuß gezeigt. Ich konnte kaum kauen. Von deinem Mund tropfte Soße. Ich flüsterte, das alles. Ich sitze vor einem Blatt Papier. Königsblau sickert in Weiß. Die Ränder der Buchstaben sehen aus wie Zähnchen, wenn ich sie von nahem betrachte. Wie oft bin ich mit dem Zeigefinger an den Konturen deiner Kieferknochen entlang gewandert. Beschreiben kann ich dein Gesicht nicht. Ich beschreibe Gerüche, euer Essen und seinen Geschmack. Wenn ich davon erzähle, erinnere ich mich an eure Häuser und Straßen und Kirchen. Die schlechte Luft erwähne ich oft und schimpfe über sie. Die Leute im Museum hören sich alles an. Ihre Münder stehen offen. Niemand von ihnen weiß, was schlechte Luft bedeutet. Also versuche ich, es ihnen zu erklären. Ich krame in meinem Gedächtnis. Ich ahme nach, wie die Zungen deiner Leute an die Vorderzähne stoßen und rolle die Riss und zisch die Zschs. Alle nicken. Ich habe auch oft von der Frau erzählt, die mit ihren Händen eine Schale formte und alle haben genickt. Nur wenn ich die Karte erwähne, auf der die rot umrandeten Bezirke abgebildet waren, sind plötzlich alle still. Als mir eines Tages übel war von deiner Sprache, wählte ich die Telefonnummer des Museums. Niemand nahm ab. Mit einem Stift umrandete ich die roten Bezirke im Stadtplan und erschrak darüber, wie nah sie an den Turm heranreichten. Ich ging allein an der Häuserfront vorbei, hinter der die Zimmer nach Heimat gerochen hatten. Das Licht und der Geruch waren nicht mehr dieselben. Ich fuhr in das Zentrum der Stadt direkt vor den Turm. Von unten sah es aus, als würde er niemals enden. Ich stieg in den Fahrstuhl. Die Frau und ich standen so nah beieinander, dass sich unsere Ärmel berührten. Im höchsten Stockwerk stieg ich aus und fühlte, wie sich ihr Blick in meinen Rücken bohrte. Als ich die Tür zur Aussichtsplattform öffnete, segelten Schneeflocken hinein. Draußen sang der Wind und pfiff in mein Haar. Ich beugte mich über die Brüstung und zählte die roten Bezirke. Aus 200 Metern Höhe sah die Stadt aus wie eine Pappkulisse. Ich stellte mir vor, wie ich die Häuschen verschlang. Ganze Häuserzeilen waren es. Ich nagte zuerst an Fenstern und Türen und riss die Fassaden ab, bis nur noch die Giebel zu sehen waren. Ich würgte ganze Autos hinunter und die Pflastersteine, über die man vor dem Turm stolperte, weil sie aus der Erde stachen wie Knochen. Am Ende waren nur noch die roten Linien übrig. Jemand trat neben mich. Es war der Fremde, der mit deinem Mädchen in die Tiefe springen wollte. Er erkannte mich und nickte mir freundlich zu. Seine Hand wischte über die Aussicht. Warschawa, sagte er, und es klang, als würde er über seine Geliebte sprechen. Beim Erzählen zeigte er auf die Gebäude, die so aussahen, als müsste man sie noch fertig bauen. Er lächelte und lenkte meinen Blick auf die schrägen Dächer, auf denen verschiedenfarbige Ziegel ruhten. Ich nickte und wies auf die Fenster, in denen orangefarbenes Licht brannte, und plötzlich spürte ich, wie etwas Friedliches meinen Kopf streifte. Ich schreibe, du zogst mich an Wortfetzen vorbei. Sie schossen aus den Mündern der Leute und zischten umher wie Pfeile. Ich lese die Zeilen leise, dann laut. Ich lese sie laut und nur für mich selbst. Das Du hielt noch immer meine Hand fest, als ich längst im Museum angekommen war. Doch bald hing es nur noch an meinem kleinen Finger. Nun hat es sich aufgelöst. In Luft oder etwas anderes. Die Leute im Museum sagen besser so. Hätte ich ein Aufnahmegerät gehabt, dann könnte ich mich jetzt an den Klang deiner Stimme erinnern. Dafür erinnere ich mich an das Lachen aus den orangefarbenen Fenstern und an den Geruch von Heimat.
Ich fresse, was du Heimat nennst, von Franziska Walter. Klappstuhllesung aus Worms mit Jessica Kuhner. Ton Jürgen Haller, Regie Uli Lampen, Redaktion Katrin Zipse. Und noch ein Hinweis. Bis zum 29. März zeigt die Gedenkstätte KZ Osthofen in der Nähe von Worms die Ausstellung Warschauer Ghetto, Tomi Ungerer, in der sich der Illustrator mit der Besatzungsherrschaft in Warschau während des Zweiten Weltkrieges auseinandersetzt.